Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Heute bringen wir ein Radiofeature über die schwäbische Pazifistin und Frauenrechtlerin Anna Haag. Wer das deutsche Grundgesetz aufschlägt, der liest in Artikel 4 Absatz 3, ich zitiere, »Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden«, Zitat Ende. Es ist ein Gesetz, das nach Ende des Zweiten Weltkrieges in die Verfassung aufgenommen wurde und das 1947 für einige hitzige Diskussionen im Landtag Württemberg-Baden gesorgt hat. Mitinitiiert hatte dieses Gesetz die Stuttgarter Schriftstellerin, Politikerin und Frauenrechtlerin Anna Haag. Im folgenden Radiofeature geht es um die Lebensgeschichte einer Frau, die erst jetzt, mehr als 40 Jahre nach ihrem Tod, langsam in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Ihre Tagebücher wurden erst 2021 veröffentlicht. Anna Haag hatte sie während des Zweiten Weltkrieges geschrieben und darin Gräuel im Alltag der Kriegspropaganda geschildert. Rebecca Marquardt hat das Feature im Rahmen ihrer Masterarbeit im Fach Medienwissenschaft geschrieben und produziert. Ihr hört nun Anna Haag, ein ganzes Leben für Frieden, Freiheit und Frauen. Ganz exklusiv hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Es war also eine reine Hypnose. Die Menschen waren ja hypnotisiert.
Also das so in der Öffentlichkeit auch so klar zu benennen, was da passiert und dass das ein großes Unrecht ist, das ist schon was Bedeutsames.
Anna Haag selber hat während des Kriegs noch geschworen, dass wenn sie diesen Krieg überlebt, dass sie ihr Leben der Demokratie widmen wird.
Weil das, was sie damals gesagt hat, da gibt es ganz vieles, das auch heute noch topaktuell ist.
Anna Haag, ein ganzes Leben für Frieden, Freiheit und Frauen. Ein Hörfunkfeature von Rebecca Marquardt.
Juli 1945. Noch vor wenigen Wochen schreckten die Stuttgarterinnen und Stuttgarter nachts aus dem Schlaf, wenn aus den Sirenen wieder und wieder der ohrenbetäubende Fliegeralarm ertönte. Doch nun ist der Nationalsozialismus, sind Hitler und der Krieg, das vielbeschworene tausendjährige Reich, vorbei. Im beschaulichen Stuttgarter Stadtteil Sillenbuch ist alles ruhig. Hier und da streiten einige Amseln im Gebüsch oder ein Anwohner bahnt sich seinen Weg durch den Trümmerschutt. Ansonsten Stille. Doch nicht ganz. Wer die Ohren spitzt, kann das leise Klappern einer Schreibmaschine hören. Das Geräusch schleicht sich durch die geschlossenen Fensterläden eines kleinen Einfamilienhauses in die Nacht. Drinnen sitzt ein älteres Ehepaar im Schein einer Kerze an einem Schreibtisch aus Eichenholz. Einzelne graue Strähnen blitzen durch ihr ansonsten dunkles Haar hindurch. Um die Augen haben sich Falten ins Gesicht eingegraben. Vor den beiden steht eine schwarze Schreibmaschine. Links davon liegt ein Stapel mit unzähligen losen Blättern. Sie sind so dünn, dass der geringste Windstoß sie wild durcheinander wirbeln würde. Die Frau tippt rasend schnell. Währenddessen diktiert der Mann aus einem alten Schulheft. Noch wenige Wochen zuvor wäre es nicht denkbar gewesen, die Worte, die er diktierte, offen auszusprechen oder gar niederzuschreiben. Denn was die Frau hier abtippt, wäre einem Todesurteil gleichgekommen. Es sind Anna Haags regimekritische Kriegstagebücher. Tagebücher, die sie aus Angst vor der Gestapo im Keller versteckt hatte. Erst viele, viele Jahre später sollten sie 1982 posthum veröffentlicht werden. Es ist das Werk einer Frau, die sich immer unter dem Radar bewegte. Sie erlebte zwei Weltkriege und wurde zur Pazifistin, setzte sich mit ganzer Kraft für Frieden und Freiheit ein. Von ihrem Engagement profitieren wir bis heute, auch wenn kaum jemand ihren Namen kennt. Anna Haag wurde 1888 im schwäbischen Althütte als Anna Scheich geboren. In dem kleinen Dorf nahe Stuttgart wuchs sie mit ihren 5 Geschwistern inmitten der Natur auf. Und auch wenn von dem schmalen Lehrergehalt ihres Vaters am Monatsende selten etwas übrig blieb, fehlte es den Kindern zunächst an nichts. Irgendwann merkte Anna aber, dass das Leben als Frau, in das sie hineingeboren wurde, auch seine Schattenseiten haben konnte. Während ihre Brüder weiterhin zur Schule gehen durften, musste sie mit 14 Jahren als älteste Tochter die Schule verlassen und im Haushalt helfen. Zeitweise war sie sogar alleine für den kompletten Haushalt zuständig, da ihre Mutter häufig wegen Nervenentzündungen im Arm im Bett bleiben musste. Anna musste Essen kochen, Wäsche waschen, Geschirr spülen, putzen und die jüngeren Geschwister erziehen. Die körperlich schwere Arbeit belastete die junge Frau. Nicht selten wünschte sie sich, wie ihre Brüder, studieren zu können. Ihre Gefühle und Gedanken schrieb sie in Form von Gedichten in ihre Tagebücher, die sie unter ihre Strohmatratze schob. Dass sie einige Jahre später ihre Tagebücher verstecken musste, um nicht eingesperrt oder umgebracht zu werden, hätte sie damals wohl nie gedacht. Mit 17 Jahren lernte sie 1905 durch ihren Bruder Emil den Mathematikstudenten Albert Haag kennen. Ihr gefiel seine vernünftige, intelligente und ruhige Art. Sie verliebte sich, hatte das Gefühl, dass Albert in ihr mehr als nur ihre Schönheit sah. Ihre Eltern waren gegen die Ehe. Schließlich steckte Albert noch mitten im Studium und konnte finanziell nicht für Anna sorgen. Im frühen 20. Jahrhundert wurde eine Heirat aus Liebe zwar schon immer populärer, trotzdem war die klassische Rollenverteilung der Standard. Der Mann verdiente das Geld, die Frau kümmerte sich um Kinder und Haushalt. Dem jungen Paar war das egal. Sie heirateten 1909 und blieben nicht lange zu zweit. Im Jahr darauf brachte Anna ihre erste Tochter Isolde auf die Welt. 1915 folgte Sigrid und 1922 Rudolf. Die ersten 3 Jahre nach der Hochzeit waren geprägt von Umzügen. Albert nahm Stellen als Lehrer in Schlesien, Westpommern und schließlich 1912 auch in Bukarest an. Die Zeit in Bukarest beschrieb Anna als eine der schönsten Zeiten ihres Lebens. Die Haags liebten das bunte Treiben der Großstadt. Ihre sonnendurchflutete Wohnung und die ruhigen Parkanlagen. Die würzigen Gerüche, die wie Nebelschwaden die ganze Stadt einhauchten. Das Neue, das Aufregende verleitete Anna dazu, sich als Schriftstellerin zu versuchen. Sie schickte ihre lustig leichten Artikel und Kurzgeschichten an mehrere Verlage und hatte Erfolg. Schon bald konnte sie ihre Geschichten in der Zeitung lesen. Das Leben der Haags schien nicht besser laufen zu können. Doch schon sehr bald überschatteten die politischen Ereignisse das bislang so unbeschwerte Leben der Familie. Es war Sommer 1914 und die politischen Spannungen, die sich in den vergangenen Jahren immer mehr zuspitzten, entluden sich, ausgelöst durch das Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand in Sarajevo.
An das deutsche Volk. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden.
Der Erste Weltkrieg war entfacht. Viele befürworteten den Krieg, aber es gab auch kritische Stimmen. Stimmen, die eine lange Zeit nicht gehört wurden. Die der Frauen. Denn der öffentliche Raum im 20. Jahrhundert gehörte vorwiegend den Männern. Politik und Wissenschaft, das waren Bereiche, in die Frauen kaum Einblicke bekamen und noch viel weniger ein Sagen hatten. Politische Dekrete, die in den Krieg führten, und die ganze militärische Strategie. All das entschied im autokratischen Kaiserreich die männlich geprägte Aristokratie, über die Köpfe der Frauen hinweg. Ungefähr ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn taten sich Frauen zusammen, um über das gemeinsame Ziel zu sprechen: Frieden und Freiheit.
Um zu erfahren, welche Bedeutung dieser Zusammenschluss hatte, spreche ich mit einer Person, die darüber ganz genau Bescheid weiß. Susanne Hertrampf ist promovierte Historikerin und hat sich Anfang der 2000er Jahre im Zuge ihrer Doktorarbeit intensiv mit der Geschichte der internationalen Frauenfriedensbewegung auseinandergesetzt. Und diese Geschichte beginnt 1915, mitten im Ersten Weltkrieg.
Da hatte sich ein Kreis von Frauen zusammengetan, die eben einfach dieses Ereignis, also dieses Kriegsereignis, nicht kommentarlos hinnehmen wollten. Also deswegen haben sie beschlossen, zusammenzukommen zu einem Kongress, um einfach auch ihre Stimme zu erheben. Sie hatten schon im Vorfeld diesen Krieg ganz klar auch als Katastrophe beschrieben und waren sich auch ziemlich sicher, dass das ein großer Krieg werden würde. Und hatten natürlich auch schon in einer Protestnote beklagt, dass sie als Frauen dazu überhaupt gar keine Stellung nehmen konnten.
Dieser Kongress, der Internationale Frauenfriedenskongress, gilt bis heute als einer der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der Frauenfriedensbewegung. Mitten im Krieg versammelten sich über 1000 Frauen aus 12 Ländern, um über Abrüstung, Frauenrechte und Kriegsverbrechen zu verhandeln. Und das ganz ohne die Anwesenheit von Männern.
Ich finde, das ist auch, sich das nochmal zu bewusst zu machen, dass 1915 eben im Frühjahr inmitten von Kriegshetze und auch immer wieder Feindbildpropaganda, also was ja durch die Medien ging, dass da eben doch Frauen bereit waren, die sich auch, deren Länder ja quasi im Krieg gegenüberstanden, eben zusammenzukommen. Also das, finde ich, zeugt von einer Bereitschaft zu einer so modernen Diplomatie. Also ganz anders als eben die Diplomaten, die quasi nichts getan haben, um dass dieser Krieg verhindert werden würde. Also wie gesagt, kann man wirklich davon reden, dass das Vorreiterin einer modernen Diplomatie waren.
Diese Versammlung brachte einiges ins Rollen, sodass nach Kriegsende schließlich ein zweiter Kongress stattfand. Es war der Gründungskongress der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, kurz IFFF. Eine Organisation, die bis heute besteht und als die älteste Frauenfriedensorganisation der Welt gilt. Auch Anna Haag schrieb sich in die Mitgliedsliste ein. Nach dem Ersten Weltkrieg meinte sie, die Chance für den Aufbau einer demokratischen und gleichberechtigten Gesellschaft zu erkennen. Sie sah, welch tiefe Wunden der Krieg mit sich zog und sah auch, welche Spuren der Krieg bei ihrem Mann Albert hinterlassen hatte, der an der Front kämpfen musste. Die schlaflosen Nächte, die tiefen Furchen unter seinen Augen. Das Ehepaar Haag wurde zu überzeugten Pazifisten und Mitgliedern der SPD. Doch der Frieden nach dem Ersten Weltkrieg hielt nur wenige Jahre. Deutschland steckte in einer wirtschaftlichen Notlage. Es gab eine Hyperinflation und politische Morde von rechten Aktivisten. Ein ehemaliger österreichischer Anstreicher und rechtsradikaler Putschist namens Adolf Hitler wurde 1921 Chef der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, kurz NSDAP. Mit Charisma und hohlen Versprechungen gelang es Hitler am 30. Januar 1933 an die Macht zu kommen. Der demokratisch gewählte Reichskanzler entpuppte sich bald als antisemitischer Diktator, der keine andere Meinung neben sich duldete. Politik, Rechtsstaat, Gesellschaft und Presse wurden gleichgeschaltet. Jede Kritik unterdrückten die neuen Machthaber mit Gewalt, Folter und Mord. Für die Friedensorganisationen, die sich zwischen den Kriegen während der Weimarer Republik gegründet hatten, bedeutete die Wahl Hitlers als Reichskanzler das Aus. Auch für die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit.
Und sie haben natürlich auch, als sie gemerkt haben, dass also das wieder aufgerüstet wird oder auch die Stimmung schon auch aufgenommen und versucht, dagegen zu arbeiten. Aber sie konnten das ja, wie gesagt, das wissen wir ja nicht, aufhalten. Und als 1933 dann die Nationalsozialisten die Macht übernommen haben, dann war es auch klar, dass die Frauen also unmittelbar ihre Arbeit einstellen mussten.
Sie mussten ihre Arbeit einstellen, weil die Nazis alle pazifistischen Organisationen verboten hatten. Die PazifistInnen galten als Vaterlandsverräter und Feinde des Regimes. Viele bekannte deutsche Politiker, Künstler und FriedensaktivistInnen flüchteten ins Exil. In Deutschland wären sie sehr wahrscheinlich in ein Konzentrationslager eingewiesen und umgebracht worden. Trotzdem gab es aber auch Frauen aus der IFFF, die in Deutschland blieben. Wie auch Anna Haag. Historikerin Susanne Hertrampf.
Und diejenigen Frauen, die halt jetzt nicht das Land verlassen mussten, sind halt in die innere Immigration gegangen. Also man kann einfach sagen, also die deutsche Sektion hat natürlich aufgehört zu existieren. Also man hat alles, was möglich war, hat man schon gemacht, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Aber es ist klar, man hatte, selbst konnte man nichts mehr ausrichten sozusagen.
Auch Anna und Albert Haag überlegten nach der Machtergreifung, ob sie nicht emigrieren sollten. Ihre Tochter Sigrid zog als Auslandskorrespondentin bereits 1934 nach England und wohnte dort mit Mann und Kind. Ihr jüngstes Kind, Rudolf, schickten die Haags nach seinem Abitur 1939 zu seiner Schwester nach England. Und das nicht ganz ohne Hintergedanken. Anna hatte in weiser Voraussicht dafür gesorgt, dass ihr Sohn im Kriegsfall nicht zurück nach Deutschland kommen könne. Während des Krieges steckte er in internierten Lagern in England und Kanada fest. Der Gedanke, dass ihr Sohn eingesperrt war, war für die Haags erträglicher, als wenn er für Hitler in den Krieg hätte ziehen müssen. Während des Krieges wohnte nur noch die älteste Tochter Isolde in Stuttgart, zeitweise auch wieder im Haus ihrer Eltern. Um ins Exil zu gehen, fehlten den Haags die dafür notwendigen Verbindungen und das nötige Geld. Und vielleicht auch ein ganzes Stück Mut. Als überzeugte Pazifisten waren die Haags nun gezwungen, ihre Gesinnung zu verstecken. Aber Anna Haag fand einen Weg, mit all dem Übel im eigenen Land klarzukommen. Sie tat das, was sie am meisten liebte: Schreiben. Tag für Tag notierte sie ihre Erlebnisse und Gedanken ins Tagebuch.
Jennifer Holleis kennt jedes Wort, das Anna Haag in jenen Jahren geschrieben hat. Sie ist Herausgeberin von Anna Haags geheimen Kriegstagebüchern. Heute arbeitet Holleis als Journalistin und Übersetzerin. Als Studentin aber ist sie auf etwas gestoßen, das sie nun seit 2012 beschäftigt. Damals arbeitete sie an der University of Sussex als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den inzwischen verstorbenen Professor Edward Timms, kurz Ted. Er war mit einer Person befreundet, die schließlich alles ins Rollen brachte, mit Sybil Oldfield, der Enkelin von Anna Haag. Bei der Tea Time erwähnte die Enkelin, dass sie zu Hause noch etwas von ihrer Großmutter herumliegen habe, was Jennifer Holleis und ihr Professor sich mal ansehen sollten. Nur wenige Tage später brachte sie dann einen roten Schuhkarton im Institut vorbei.
In diesem Schuhkarton befanden sich Hefte und Papiere mit Zeilen und Wörtern, die während vieler Jahrzehnte ungelesen geblieben sind. Anna Haag hatte unmittelbar nach Kriegsende 1945 eine Auswahl ihrer Tagebücher mit der Schreibmaschine abgetippt und dann das 500-seitige Typoskript wieder weggepackt, nachdem Verlag um Verlag die Veröffentlichung abgelehnt hatte. Das Interesse an Zweiter Weltkrieg-Lektüre war damals offenbar zu gering. Der Blick zurück in die Nazi-Vergangenheit wich der kollektiven Verdrängung. Niemand wollte die eigenen Verstrickungen zugeben oder wahrhaben, was da direkt vor der eigenen Haustüre passiert war. Jennifer Holleis erinnert sich an den Moment, als sie Anna Haags Typoskript in Händen hielt.
Ganz vorsichtig haben wir angefangen, das zu lesen, und es war schon klar, dass es ein Schatz, auf den wir da gestoßen sind. Und Ted hat dann aber auch gleich gesagt, wir müssen uns das Original ansehen, weil es einfach gerade im Kontext von Tagebüchern ganz oft vorkommt, dass wenn Leute, die dann abschreiben, also transkribieren, dass die sich ein bisschen lustiger darstellen, ein bisschen weiser darstellen, ein bisschen scharfsinniger darstellen, was zukünftige Ereignisse betrifft.
Nach intensiver Quellenanalyse der originalen Tagebuchaufzeichnungen, die mit dem Rest ihres Nachlasses bis heute im Stuttgarter Stadtarchiv lagern, war Edward Timms und Jennifer Holleis klar, Anna Haag hatte nicht im Nachhinein versucht, sich besser darzustellen. Einige Sequenzen und Doppelungen hatten es zwar nicht ins Typoskript geschafft, aber am Inhalt selbst änderte sie nichts. Im Mai 1940 schrieb Anna Haag ihren ersten Tagebucheintrag. Auf die erste Notiz folgten Hunderte. Am Ende hatte sie ihre Eindrücke zusammen mit zeitgenössischen Dokumenten auf knapp 2000 Seiten verewigt. Jennifer Holleis.
Und da kam dann raus, dass Anna Haag nicht nur sehr, sehr akribisch Kriegstagebuch geführt hat, sondern sie hat wirklich Hunderte von Zeitungsausschnitten und Postern und Plakaten und Aufrufen ausgeschnitten und zu ihren Einträgen dazu geklebt, weil sie Angst hatte, dass Leute sich nach dem Krieg reinwaschen wollten und sagen wollten, sie haben von nichts gewusst oder sie haben dieses Urteil nicht gefällt oder überhaupt haben sie von gar nichts gewusst.
Anna Haag schrieb über alles, was sie zur Zeit des Krieges beschäftigte. Aus jeder einzelnen Zeile ist die Abscheu gegenüber dem Nationalsozialismus ablesbar. Damit aber brachte sich Anna Haag selbst in Gefahr. Denn wer Hitler und seine Schergen kritisierte, mit dem machte der berüchtigte Volksgerichtshof kurzen Prozess. Es drohte die Todesstrafe. In Deutschland herrschte bald eine Zeit, in der sich viele nicht mehr über Freund oder Feind sicher sein konnten. RegimekritikerInnen lebten in ständiger Angst, bei der Gestapo denunziert zu werden. Die Gestapo, kurz Geheime Staatspolizei, verfolgte die sogenannten Staatsfeinde und Volksverräter. Am Ende standen meist die Einweisung ins Konzentrationslager und der Tod. Die Vernichtung durch Arbeit, wie die Nazis den Alltag in den KZs auch nannten. Hinzu kam die Denunziation. Die Nazis riefen die Bevölkerung dazu auf, verdächtige Aktivitäten von Nachbarn, Freunden oder der Familie zu melden. Bei Anna Haag und vielen anderen kritisch eingestellten ZeitgenossInnen grassierte schließlich ein Regime der Angst. Bei niemandem konnte man sich mehr sicher fühlen. Auch bei den engsten Freunden nicht. Was wirklich in der Welt passierte, schrieb die gleichgeschaltete Presse nicht. Um ungefilterte Nachrichten zu hören, schaltete man abends im Radio den deutschen Dienst der BBC London ein.
Guten Abend, hier ist der Londoner Rundfunk. Big Ben hat
die British Broadcasting Corporation. Für die Nazis der Feindsender des Deutschen Reichs. Ihn zu hören galt als schweres Verbrechen, das mit Zuchthaus oder sogar dem Tod bestraft wurde. Im sogenannten Dritten Reich besaß fast jeder Haushalt ein Radio, den sogenannten Volksempfänger. Denn Propagandaminister Joseph Goebbels hatte schon 1933 die entsprechenden Weichen gestellt. Er wollte mit seiner Ideologie die breite Masse erreichen. Mit Live-Übertragungen von Parteitagsreden, mit Sportreportagen und ideologisch gefärbten Beiträgen.
Der Rundfunk ist keine Spielerei, sondern eine außerordentlich ernste Angelegenheit. Ernst heute und vielleicht noch viel ernster morgen. Ich halte den Rundfunk für das allermodernste und für das allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt gibt.
Die über das Radio verbreitete Propaganda war effektiv. Zwischen politischen Reden und nationalistisch-rassistischer Hetze reihten sich Unterhaltungssendungen und Musik ein. Bald besaßen mehr als zwei Drittel der deutschen Haushalte einen Volksempfänger. Die Geräte waren simpel konstruiert. Der Apparat bestand aus einem dunklen Kunststoffgehäuse. An der Vorderseite befanden sich eine runde, mit Stoff verkleidete Öffnung für den Lautsprecher sowie drei Drehknöpfe für Ton, Lautstärke und Frequenz. Empfangbar waren der Deutschlandsender sowie die jeweiligen Regionalwellen, wie etwa der Südwestdeutsche Rundfunk in Stuttgart. Mit ein paar technischen Kniffen konnte man auch die BBC und andere internationale Sender wie etwa aus der Schweiz und Österreich empfangen. Wie viele Haushalte die sogenannten Feindsender hörten, ist auch heute noch weitestgehend unklar. Anna und Albert Haag gehörten dazu. Das Risiko war ihnen bewusst, aber der Drang zu wissen, was in Deutschland passierte, war größer. Und die einzige Möglichkeit, halbwegs verlässliche Informationen zu bekommen, waren eben die ausländischen Frequenzen. Das Haus der Haags galt für die engsten Freunde als Zufluchtsort, um unbemerkt Radio hören zu können. Jennifer Holleis, Herausgeberin der Tagebücher.
Wir sind dann regelmäßig zu den Haags gekommen und dann haben die gemeinsam BBC gehört. Das wäre aus quasi Regime-Sicht ganz klar, das war ein widerständischer Akt.
Und so kam es auch an einem warmen Tag im Juni 1941 wieder dazu, dass man bei den Haags die verbotene BBC einschaltete.
Hier ist England, hier ist England.
Deutsche Hörer, dem, der heute wieder zu euch spricht,
15. Juni 1941. Heute hatten wir wieder einmal Tankgäste. Was das ist? Nun, das sind Leute, die entweder kein Radio haben oder die in einem Mietshaus wohnen, wo es ganz besonders gefährlich ist, Auslandssender zu hören. weil die Wände zu dünn sind. Natürlich müssen das verlässliche Menschen sein. Aber da erhebt sich gleich die Frage, wer ist heute verlässlich? Noch nicht umgefallen? Habe ich heute einen Tankgast begrüßt.
Ja, wer war denn im nationalsozialistischen Deutschland überhaupt noch verlässlich? Mit dieser Frage waren während Hitlers Schreckensherrschaft viele konfrontiert. Deshalb kam es nicht selten vor, dass Anna Haag ihre Tagebücher mehrere Tage lang im sicheren Versteck verwahren musste. Sie verbarg die Kladden zunächst im Keller, getarnt als alte Schulhefte. Später vergrub sie sie sogar in blechernen Keksdosen irgendwo auf dem Land. In ihrem Bekanntenkreis hatte jemand Verdacht geschöpft.
Montag, 23. Juni 1941. 8 Tage habe ich es nicht gewagt, meine Aufzeichnungen aus dem Versteck im Kohlenraum hervorzuholen. Viel hat sich ereignet inzwischen. Viel, viel. Mir sitzt die Gestapo im Genick, dank den lieben Nachbarinnen. Mein guter Mann sah mich bereits im KZ. Er bat, er weinte, er beschwor mich, doch klug zu sein. Nun, die schwarze Wolke zog noch einmal über mich hinweg. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Gefahr für immer vorüber ist. Aber vielleicht lässt sie sich bannen.
Anna Haag machte meist keinen großen Hehl um ihre regimekritische Gesinnung. Sie hatte jedoch ein Gespür dafür, im richtigen Moment zu schweigen. Immer wieder konnte sie so buchstäblich im letzten Augenblick den Kopf aus der Schlinge ziehen. Als Ventil hatte sie ja ihre geheimen Tagebücher. In unbemerkten Momenten steckte sie ausländischen ZwangsarbeiterInnen Essensmarken zu. Ebenso gab sie ihrem Nazi-Nachbarn regimekritische, sarkastische Antworten, hörte die Feindsender im Radio. Aber gilt sie deswegen schon als Widerständlerin im Nationalsozialismus? Die Geschichte Anna Haags im Nationalsozialismus ist nicht die aufregende, dramatische Widerstandsgeschichte wie bei Georg Elser oder den Geschwistern Scholl. Ebenso wenig kann man Anna Haags Tagebuch mit dem von Anne Frank vergleichen. Das Ehepaar Haag hatte eine privilegierte Stellung im nationalsozialistischen Regime. Sie waren nach außen hin angepasst. Und auch wenn sie als Pazifisten bekannt waren, drohten ihnen erst einmal keine Konsequenzen. Albert durfte nach wie vor als Lehrer arbeiten. Anna hatte für ihre Artikel und Bücher kein Publikationsverbot. Albert wurde zwar wegen pazifistischer Äußerungen nach Ludwigsburg an eine Mädchenschule strafversetzt und Anna fand für ihre Texte kaum mehr Abnehmer, aber das Ehepaar wurde nie verhaftet oder ins Konzentrationslager gesteckt. Ein Schicksal, das vielen Widerständigen widerfahren ist. Und auch aus heutiger Sicht ist Anna Haags Rolle im Widerstand noch nicht gänzlich geklärt. Jennifer Holleis.
Die Frage des Widerstands ist eine ganz, ganz wesentliche im Kontext von Anna Haag, weil sie nicht Teil des aktiven Widerstands war. Also sie hat weder Plakate aufgehängt, noch Flyer verteilt, noch irgendwie sich aktiv an irgendwelchen Aktionen gegen Hitler engagiert.
Doch ist das Tagebuchschreiben, das kritische Tagebuchschreiben, schon Widerstand? Mit dieser Frage hat Jennifer Holleis sich intensiv beschäftigt und herausgefunden, dass es dazu unterschiedliche Meinungen gibt.
Ein sehr, sehr renommierter Professor, Dr. Wolfgang Benz, meint, es ist kein Widerstand, weil sie das Tagebuch geschrieben hat und es nicht gefunden wurde. Wenn es gefunden worden wäre, dann wäre es Widerstand gewesen, weil sie wäre sofort hops genommen worden. Andere Historiker sagen, natürlich war das ein widerständischer Akt.
Anna Haag selbst war sich ihrer Rolle im Widerstand gegen Hitler durchaus bewusst. Oft schrieb sie, wie gern sie einfach in die Welt hinausschreien würde, wie sehr sie Hitler hasse. Und doch wusste sie, dass es ihr im Endeffekt nichts bringen würde.
Juli 1941. Es hat soeben Richard Crossman in der 11-Uhr-Sendung des Radio London uns Deutschen eine sehr wichtige Rede gehalten. Wir müssen aktiv sein, beziehungsweise passiv. Entweder aktiven oder passiven Widerstand leisten, wenn wir nicht einverstanden seien mit dem Hitlerismus. Wie recht hat er? Und wie falsch ist das gleichzeitig, was er rät und fordert? Denn wer auch nur den leisesten Versuch macht, wieder den Stachel zu löcken, der wird ausgelöscht wie ein Kerzenlicht, zerquetscht wie eine Wanze, vertilgt, weggeschafft. Sollte man nicht auch denken, es wäre richtig, dass nachher nicht nur Nazi-Hörige am Leben seien? dass auch von denen, die guter Gesinnung sind, noch ein paar leben? Natürlich heißt das nicht, dass man die kleinen Möglichkeiten nicht nutzen soll. Das tue ich reichlich.
Vielleicht hielt sich Anna Haag im Hinblick auf die Zukunft auch deshalb bedeckter als andere, die mit dem Regime nicht einverstanden waren. Mehrmals schwor sie sich, wenn sie den Krieg überleben würde, dann würde sie ihr Leben der Demokratie widmen. Dann würde sie beim Wiederaufbau eines Deutschlands helfen, das auch sie wieder würde lieben können. Deutschland wieder aufzubauen, so dachte sie, würde nicht klappen, wenn alle nazikritischen Menschen tot wären. Sie setzte vor allem in die Frauen große Hoffnung, auch wenn sie damit oft auf Unverständnis traf.
15. Oktober 1941. Freunde von uns waren da. Er sagte, so viel wird man hoffentlich gelernt haben, dass man den Frauen nach dem Krieg keine politische Freiheit mehr gibt. Was soll man dazu sagen? Ich mache mir ja keine großen Illusionen mehr über uns Frauen. Viele, viel zu viele, sind dem Rattenfänger nachgelaufen. Aber zunächst ist die ganze Bewegung doch eine rein männliche Angelegenheit gewesen. Männer sind dröhnenden Schrittes durch die Straßen marschiert in ihren braunen Uniformen. Nicht Frauen. Männer haben Saalschlachten ausgetragen, um ihrem Nationalsozialismus Geltung zu verschaffen. Männer haben im Reichstag Stühle und Tintenfässer und weiß Gott was demoliert, nicht Frauen. Männer ließen das Reichstagsgebäude anzünden. Männer haben den Krieg herbeigeführt. Das weibliche Wahlvieh? Es war bestimmt nicht schlimmer als das männliche. Ich behaupte das Gegenteil. Auf jeden Fall, vor dem Krieg 1914 bis 18 hatten die Frauen kein Wahlrecht. Und der Krieg kam doch. Waren auch hier die Frauen schuld? Ich werde dafür eintreten, dass sich künftig beide Geschlechter die Regierung teilen.
Nach Kriegsende machte sie sich gleich an die Arbeit und setzte sich für den Wiederaufbau der deutschen Sektion der IFFF ein, wurde schnell die Vorsitzende der württembergischen Sektion. Die erste deutsche Druckschrift, die nach dem Krieg herausgegeben werden durfte, stammte aus Anna Haags Feder. Publiziert im Namen der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Anna Haag ermutigte Frauen in diesem Flugblatt in der Politik aktiv mitzuwirken. Sie war der festen Überzeugung, dass es Frauen in der Politik brauchte, damit es nie wieder zum Krieg kommen würde.
Ich habe gemeint, wenn die Frauen sich sehr einsetzen würden um die öffentlichen Dinge, dann würde die Welt automatisch besser werden und würde ein vernünftigerer Geist herrschen. Und ich weiß nicht, ob ich damit recht habe.
Jedenfalls steht fest, dass Geschlechtergerechtigkeit einen positiven Einfluss auf die Friedensbildung haben kann. Historikerin Susanne Hertrampf.
Und es ist eigentlich auch in der Forschung schon bewiesen, dass gerade Geschlechtergerechtigkeit und auch die Veränderung nicht nur von Frauen, sondern auch von Männerrollen, dass das Garanten sind für eine stabile Gesellschaft.
Doch auch in der IFFF selbst waren die Nachkriegswunden noch tief. Immer wieder gab es Reibungen zwischen den Regionalgruppen. Gerade die älteren Mitglieder waren skeptisch gegenüber den jüngeren Frauen, die im NS-Regime dem Bund Deutscher Mädel, kurz BDM, beitreten mussten.
Voll Anmut und Gesundheit, gläubig und ihrer großen Pflichten und Aufgaben bewusst, sind sie glückliche Mädel unserer großen Zeit.
Die Zwangsmitgliedschaft für alle Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren in Hitlerjugend und BDM hatten die Nazis seit dem 1. Dezember 1936 festgeschrieben. Nach dem Krieg gingen dann viele Mitglieder der ersten Stunde auf die Barrikaden. Und auch Anna Haag blieb von den Anschuldigungen über ihre Rolle im Nationalsozialismus nicht verschont, auch wenn sie von den amerikanischen Alliierten im Zuge der Entnazifizierung als nicht betroffen eingestuft wurde. Susanne Hertrampf.
Tatsächlich wissen wir jetzt aus der Autobiografie von Anna Haag, dass es wohl tatsächlich auch Anfeindungen gegenüber ihrer Person gab. Es gab wohl Vorwürfe, dass sie eben nicht pazifistisch genug sei, aber vielleicht ja eben auch, wurde auch ihr Führungsstil kritisiert. Das ist noch quasi eine Forschungslücke, das kann man noch nicht genau sagen, was es da für Gründe gibt.
Innerhalb der deutschen Ligasektion waren die Spannungen schließlich so groß, dass die Stuttgarter Ortsgruppe geschlossen wurde. Annas Elan ließ sich von all dem nicht bremsen. Ihr Ziel war nach wie vor, dass Frauen sich für die Politik einsetzen, dass Frauen und ihre Belange in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Und sie blieb ihrem Wort treu. Anna Haag war Mitglied in der verfassungsgebenden Landesversammlung und ließ sich für den ersten Landtag Württemberg-Baden am 26. November 1946 als Abgeordnete der SPD aufstellen. Die SPD hatte am 23. März 1933 als einzige Partei gegen das sogenannte Ermächtigungsgesetz gestimmt. Die KPD war zu diesem Zeitpunkt bereits verboten. Das Gesetz hatte es Hitler erst ermöglicht, die Gewaltenteilung auszuhebeln und alle anderen Parteien sowie die Presse auszuschalten. Nun saß Anna Haag als eine von nur 8 Frauen selbst im Landtag. Um zu verhindern, dass so etwas wie der Nationalsozialismus nochmals passieren konnte. Als Politikerin aber meldete sie sich selten öffentlich zu Wort. Trat sie im Landtag an der Stuttgarter Heusteigstraße 45 ans Rednerpult, dann musste es etwas sein, was ihr wirklich am Herzen lag. Sie lehnte unter anderem den Abtreibungsparagraphen 218 ab und setzte sich dafür ein, dass Frauen ihre Schwangerschaft straffrei abbrechen konnten. Es war eine Reaktion auf die Schätzungen zufolge Hunderttausenden vergewaltigten Frauen, die im Nachkriegsdeutschland durch sexuelle Gewalt schwanger wurden. Auch durch die prekären Lebensverhältnisse nach dem Krieg sahen sich viele Frauen dazu gezwungen, abzutreiben. Ihre Initiative, den Paragraphen abzuschaffen, war erfolglos. Anna Haag brachte die Themen auf den Punkt. Ohne Schnörkel, ohne rosige Worte. Nicht selten eckte sie mit dieser Art im Landtag an.
Ich war ein bisschen unbequem für die Partei. Da hat mein Kollege zu mir gesagt, ja, hören Sie mal, Anna Haag, was Sie sagen, das ist nämlich ganz gescheit, aber wie Sie sagen, das kommt ja wie eine Kugel aus dem Rohr geschossen.
Schließlich ging es ihr um etwas, was sie sich zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat. Sie hatte sich der Demokratie verpflichtet und dem Frieden. Darum brachte sie, mit parteiübergreifender Rückendeckung der Frauen, schon wenige Monate nach Dienstantritt einen Gesetzesentwurf im Landtag ein, der Menschen davor bewahren sollte, zum Dienst an der Waffe gezwungen zu werden. Haag sah es als selbstverständlich an, dass nach den Schrecken des Krieges alle PolitikerInnen des Landtags ihrem Gesetzesentwurf und damit auch dem Motto »Nie wieder Krieg« zustimmten. Doch dem war nicht so. Die männlichen Abgeordneten übten zum Teil scharfe Kritik. Anna Haag merkte, wie sich die Nervosität mit jedem Widerwort in ihr breit machte. Als man sie schließlich aufrief, ihr Statement abzugeben, eilte sie mit geröteten Wangen und roten Flecken im Dekolleté zum Rednerpult.
Abgeordnete, ich habe mir gedacht, dass dieser Gesetzentwurf angesichts der zahllosen Leidensstationen, die unser Volk durchwandern musste und die von vielen noch nicht endgültig durchschritten sind, keines Kommentars bedürfe. Aber einige Mitglieder unseres Landtags sind durch diesen Gesetzentwurf offenbar in einen inneren Zwiespalt gekommen. Ich möchte diesen Kollegen sagen, sie möchten doch einmal jene Lazarette besuchen, wo die Menschenwracks, unseren Augen entrückt, lebendig begraben sind. Jene Überbleibsel junger, schöner Menschen ohne Gesichter, ohne Rücken, menschliche Rümpfe ohne Arme und ohne Beine, aber mit dem lebendigen Bewusstsein, dass sie zwingt, in jeder Minute ihre Qual wahrnehmen zu können. Sie sehen dort, was Menschen angetan werden kann. Aber nicht das ist das Allerwesentlichste, was ihnen angetan werden kann. Sondern viel wesentlicher noch ist das, wozu der Mensch gezwungen werden kann, was man ihm auftragen kann, anderen anzutun. Ich glaube, dass viele junge und ältere Männer noch Jahre an dieser Verantwortung zu leiden haben werden.
Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Anna Haag mit ihrem Mann Albert hautnah miterlebt, welche Wunden ein Krieg mit sich ziehen konnte. Körperlich und psychisch. Kriegszitterer nannte man die traumatisierten Männer damals spöttisch. Sie galten als schwach und unmännlich. Und nun, knapp 25 Jahre später, nach einem weiteren Weltkrieg, wollten die Deutschen einmal mehr nicht über die psychische Belastung des Krieges sprechen. Kriegstraumata widersprachen dem von den Nazis eingeimpften Gedanken des soldatischen Heldentums. Stark, mutig und kampfeswillig. Anna Haag war schon früh klar, dass es im Krieg keine Gewinner gibt. Er hinterließ zerstörte Städte, zerstörte Familien und zerstörte Seelen. Darum war es ihr so wichtig, das Recht der Kriegsdienstverweigerung gesetzlich zu verankern. Nach ihrer brennenden Rede im Landtag stimmte schließlich die Mehrheit für den von ihr initiierten Gesetzesentwurf.
Der hieß, niemand darf zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und es ist also nach einigen Duellen mit männlichen Rednern dann schließlich doch durchgekommen und angenommen worden und wurde dann später in die Verfassung des Bundestags mit aufgenommen.
Meine Damen und Herren, es ist uns aufgegeben worden, ein Grundgesetz zu machen, das demokratisch ist und das ein Gebilde des föderalistischen Typs zu errichten hat.
Verantwortlich dafür ist der Parlamentarische Rat, dessen 65 Mitglieder von September 1948 bis Mai 1949 in Bonn das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland erarbeiteten. Anna Haag war keine der vier Mütter des Grundgesetzes, wie die weiblichen Abgeordneten des Parlamentarischen Rats genannt wurden. Eine dieser Abgeordneten war die nordrhein-westfälische SPD-Politikerin Friederike Nadig, die den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung schließlich nach Bonn brachte. Hinter diesem Antrag soll jedoch auch noch jemand anderes stecken. Günther Domen. Der inzwischen verstorbene Tübinger Erziehungswissenschaftler soll von Konrad Adenauer als studentischer, nicht stimmberechtigter Vertreter in den Parlamentarischen Rat eingeladen worden sein und jenen Satz mitformuliert haben, der bis heute in Artikel 4 Absatz 3 des Grundgesetzes steht. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.
Kriegsdienstverweigerung, das war ja mein Hauptanliegen.
Der berühmte Artikel 4 Absatz 3.
Die habe ich formuliert, konnte natürlich den Antrag nicht einbringen. Die SPD-Fraktion hat ihn dann übernommen und eingebracht.
Kennen Sie ihn noch auswendig?
Ja, niemand darf ohne... darf gegen sein Gewissen mit der Waffe in der Hand zum Kriegsdienst verpflichtet werden und so.
Damit hatten die Eltern des Grundgesetzes Anna Haags Formulierung für den württembergisch-badischen Landtag im Grundgesetz um die Worte »gegen sein Gewissen« erweitert. Ob sich Anna Haag und Günther Domen kannten oder ob die beiden unabhängig voneinander für dasselbe Ziel kämpften, ist nicht bekannt. Es gab jedoch zeitgleich zu Anna Haags Initiative 1947 auch in Baden, Bayern und Hessen SPD-PolitikerInnen, die die Kriegsdienstverweigerung gesetzlich verankern wollten. Das Gesetz selbst war also nicht Anna Haags alleiniger Verdienst. Unbestritten bleibt aber, dass der im Grundgesetz festgeschriebene Satz auf Anna Haags Engagement im Landtag zurückgeführt werden kann. Historikerin und IFFF-Mitglied Susanne Hertrampf sieht in diesem Gesetz einen bis in die Gegenwart bedeutsamen Fortschritt für die Zivilgesellschaft.
Ich denke, dass durch dieses Recht auf Kriegsdienstverweigerung den Männern ja quasi auch ein Angebot gemacht wurde, dass sie eben nicht in dieser traditionellen Männerrolle, also des Soldaten, sich wiederfinden mussten. Das ist einfach ein sehr wichtiger Aspekt, der ja auch dann viel später erst durch die neue Frauenbewegung überhaupt wieder zum Tragen kam, quasi erst zum Ende des 20. Jahrhunderts darüber diskutiert wurde, eben über Männerrollen mal nachzudenken.
Mit diesem Gesetz hatte Anna Haag sich zu diesem Zeitpunkt schon einen großen Teil ihres Wunsches erfüllt, ein friedlicheres und demokratisches Deutschland mit aufzubauen. Trotzdem befriedigte sie die Arbeit als Politikerin nicht komplett. Sie wollte dort mit anpacken, wo gerade die größte Not herrschte. Vor Ort, in ihrer Wahlheimat Stuttgart. Eine Stadt, die wie so viele andere im Nachkriegsdeutschland in Schutt und Asche lag und jetzt nicht mehr zu erkennen war. Die belebte Innenstadt, durch die Anna so gern mit Albert flanierte. Das alte Schloss mit seiner prachtvollen Fassade. Die Liederhalle, in der Anna so gern der Musik lauschte. Jetzt nur noch Verwüstung, wohin das Auge reichte. Wo früher alles in den schillerndsten Farben leuchtete, war die ganze Stadt jetzt nur noch in abertausende Nuancen von Grau getunkt. Nach Ende des Krieges lag es vor allem an den Frauen, bei dem Wiederaufbau der zerbombten Städte zu helfen. Viele Männer waren im Krieg gefallen, in Kriegsgefangenschaft oder verstümmelt. Auch Anna Haag wollte helfen, Stuttgart wieder aufzubauen. Sie gründete 1949 die Arbeitsgemeinschaft Stuttgarter Frauen unter dem Motto Frauen helfen bauen. Ihr großes Ziel war ein Mädchenwohnheim. In den Jahren nach dem Krieg herrschte eine große Wohnungsnot in Deutschland. Schließlich waren viele Wohnungen durch die Bombenangriffe zerstört und unbewohnbar. Viele, vorwiegend junge Menschen ohne Einkommen, mussten in Ruinen oder auf Parkbänken schlafen. Dazu kamen Millionen Heimatvertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten. Sie alle wollten irgendwo unterkommen. Gerade die Zukunft junger Frauen lag Anna Haag sehr am Herzen. Jennifer Holleis.
Sie hat sich dann innerhalb von Stuttgart mehr engagiert und hat ein Heim für gefallene Mädchen gegründet. Das waren einfach unverheiratete Mütter oder Frauen aus schwierigen sozialen Verhältnissen oder auch einfach geflüchtete Frauen oder also einfach Frauen, die sonst durch das soziale Netz der Stadt gefallen sind.
Anna Haag wollte dieses riesige Projekt, das Mädchenwohnheim, so schnell wie möglich realisieren. Die Not war schließlich unübersehbar. Und auch wenn die inzwischen über 60-Jährige normalerweise vor Ideen und Elan übersprudelte, merkte sie, wie ihr die Aufgaben immer mehr über den Kopf wuchsen. Dass die vergangenen Rückschläge an ihr zerrten, die Anschuldigungen der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, die Ablehnung der Verleger für ihr Tagebuchtyposkript, der ständige Kampf in ihrer Arbeit als Politikerin. Ohne ihren Mann Albert hätte sie vielleicht aufgegeben. Er hielt ihr immer den Rücken frei, sprach ihr Mut zu, erinnerte sie an das große, übergeordnete Ziel. Mit ihm hatte sie schon so viel durchgestanden. Umso schlimmer traf sie die Nachricht von seiner Krebserkrankung. Unheilbar. Nur noch wenige gemeinsame Monate sollten vor ihnen liegen. Doch auch Albert wusste, wie wichtig das Wohnheimprojekt für Anna war. Sie entschied sich im November 1950 dagegen, nochmals für den Landtag zu kandidieren und widmete sich ausschließlich dem Bau des Wohnheims. Das Mädchenwohnheim in Stuttgart-Bad Cannstatt stand in Rekordzeit. Doch Annas Enthusiasmus wurde schnell getrübt. Der Krebs hatte schneller über Albert gesiegt als gedacht. Am Sterbebett dankte er seiner Frau noch für die schönen Jahre, die sie gemeinsam hatten. Und Anna Haag dankte ihm auf ihre Art und Weise für all die Unterstützung, die Albert die Jahre über für sie aufgebracht hatte. Wenige Monate später, an einem heißen Sommertag im Juli 1951, wurde es eingeweiht, das Anna-Haag-Haus. Annas Mitstreiterinnen der Arbeitsgemeinschaft hatten sich dafür eingesetzt, dass das Wohnheim ihren Namen tragen würde.
Und auch heute, mehr als 70 Jahre nach seiner Eröffnung, steht das Anna-Haag-Haus noch in Stuttgart-Bad Cannstatt. Es ist inzwischen das älteste Mehrgenerationenhaus Deutschlands, unter dessen Dach SeniorInnen, Kinder und Menschen mit Lernschwäche zusammenkommen. Ich frage mich, ist Anna Haags Geist auch heute noch dort zu spüren? Als ich das Anna-Haag-Haus betrete und sich die gläsernen Schiebetüren automatisch öffnen, werde ich von einem gewaltigen Geräuschpegel empfangen. Es ist Punkt 12 Uhr Mittag und die Bewohner, Schüler und MitarbeiterInnen strömen aus allen Ecken des Hauses, um zu essen oder in die Pause zu gehen. Wortfetzen, Lachen und das Klappern von Geschirr schallen durch das Haus. Ich treffe mich hier mit Jörg Schnatterer. Er ist seit mehr als 20 Jahren Vorstand des Anna-Haag-Hauses und kennt sich in jeder Ecke der Einrichtung aus. Jörg Schnatterer hat kurze graue Haare. Sie sind in einzelnen Strähnen spitz nach oben gegelt. Um seine hellen, blauen Augen reihen sich Lachfalten. Wir stehen auf dem sogenannten Marktplatz. So heißt hier der große, offene Eingangsbereich. Er ist lichtdurchflutet. Durch die vielen Fenster und die teilweise gläserne Decke kann die pralle Mittagssonne auf direktem Weg ins Haus scheinen. Die Stellen, die nicht aus Glas sind, sind aus einem warmen Holz. Von unten kann ich sehen, dass in den beiden Stockwerken über mir ältere Personen auf grünen Sesseln sitzen. Die Brüstung vor ihnen ist aus Glas und ermöglicht deshalb auch im Sitzen eine perfekte Sicht auf das Geschehen unter ihnen. Das war beim Bau des Hauses schon eine wichtige Entscheidung, erzählt mir Jörg Schnatterer. Die verschiedenen Generationen sollen sich vermischen. Besonders der Marktplatz sei ein Ort, der oft im Trubel versinkt.
Also da ist manchmal auch richtig da, da finden auch mal Fußballturniere von den Kindern statt und dann ist der ganze Tag Eltern voll an. Und dann reden sich die Senioren oben auf, wie kann das denn sein? Wir bezahlen hier so viel Geld. Was weiß. Aber das muss so sein. Wenn sie sich ärgern, dann leben sie auch. Gell? Das ist auch ein Stück weit Normalität bei uns.
Was mir hier auf dem Marktplatz sofort ins Auge sticht, ist das überdimensionale Peace-Zeichen, das von der teils gläsernen, teils hölzernen Decke hängt. Darauf steht in zahllosen Sprachen das Wort Frieden. Unter dem Peace-Zeichen baumeln hölzerne Friedenstauben, wie an einem Mobile. Manche sind kleiner, manche haben einen Ölzweig im Schnabel und wieder andere haben die Flügel weit ausgestreckt, bereit zum Abflug. An einer der hohen hölzernen Wände des Marktplatzes hängt ebenfalls eine gigantische Friedenstaube. Jörg Schnatterer erklärt mir, dass diese Woche im Anna-Haag-Haus die Friedenstage sind. Alle Aktivitäten stehen unter dem Motto Frieden. Thematisch passender hätte der Zeitpunkt meines Besuchs also kaum sein können. Vom Marktplatz aus führt mich Jörg Schnatterer durch das Anna-Haag-Haus. Kreuz und quer, über zwei Stockwerke, zeigt er mir beinahe jeden Raum. Von der Kindertagesstätte zu den Senioren, durch Kantine, Küche und Wäscherei, zu den Klassenzimmern und wieder zurück zum Marktplatz. Die meisten Menschen kennen ihn hier.
Und, am Samstag im Stadion?
Nein, voll super.
Ich frage ihn, was denn bereits in den frühen Jahren das Besondere am Anna-Haag-Haus gewesen sei.
Ja, man kennt ja viele die solitäre Anlagen, also dort ist Jugendhilfe, dort ist Kindertagesstätte, dort ist Pflegeheim. Nee, die hat schon vor 70 Jahren gesagt, ich will es bunter haben. Da sind Mädchen drin, da gibt es Kinderstube dazu, also junge Frauen drin. Da gibt es ein Jugendwohnheim, da gibt es einen Jugendclub, Jugendbücherei. Es gibt Nähstuben für Ältere, die damals viel Hauswirtschaft gemacht haben. Ich glaube, das ist die eigentliche Bedeutung. Also Pflege, Kindertagesstätten machen auch andere, aber wir machen es halt ganz anders. Und ohne das Gemeinsame bräuchte es uns auch nicht. Und das ist das Erbe von Anna Haag.
Die Führung endet wieder am zentralen Punkt des Hauses, dem Marktplatz. Bevor ich das Anna Haag-Haus wieder verlasse, bleibe ich noch an den Tafeln stehen, die mitten im Foyer auf dem Marktplatz aufgebaut sind. In Großbuchstaben stehen hier verschiedene Fragen, zum Beispiel, was bedeutet Frieden für mich oder wie fühlt sich Frieden für mich an? Darunter angeheftet sind bunte Zettel, auf denen die Bewohner, Mitarbeiter oder Schüler ihre Antworten aufgeschrieben haben. Jemand hat mit etwas krakeliger Schrift und in Großbuchstaben geschrieben, Frieden heißt Leben. Und passender hätte es wohl auch Anna Haag nicht ausdrücken können. Auch Jörg Schnatterer ist der Meinung, dass Anna Haag bis heute noch Auswirkungen auf die Einrichtung hat.
Und das ist jetzt meine Vermutung, ich habe sie ja nie persönlich kennengelernt, aber ich glaube schon, dass wir ein Haus hätten, das sehr bodenständig ist, kann ich anders sagen, ein Stück weit familiär, ein bisschen normal. Das wird uns auch immer gespiegelt, wie Leute reinkommen, dass es hier gar nicht so einen institutionellen Charakter hat. Natürlich sind wir Institutionen, aber ich glaube, das, was Menschen hier fühlen, ist anders. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Anna Haag hier wäre, dass es ihr gut gefallen würde.
Nach der beinahe einstündigen Führung durch das Haus habe ich denselben Eindruck. Die Einrichtung ist ganz bestimmt im Sinne von Anna Haag. Ich werfe einen letzten Blick auf die überdimensionale Friedenstaube über mir, bevor sich die gläsernen Türen automatisch öffnen und mich zurück in die Ruhe des angebrochenen Tags entlassen. Anna Haags langes und ereignisreiches Leben endet schließlich nach 94 Jahren am 20. Januar 1982. Ihre letzte Ruhe findet sie auf dem Friedhof im Stuttgarter Stadtteil Birkach. Der kleine, überschaubare Gottesacker liegt direkt an einer stark befahrenen Straße. Dennoch scheint es, als würde Ruhe einkehren, sobald sich das schwere Eichentor schließt. Anna Haags Grab ist nicht gerade leicht zu finden. Es befindet sich abseits des Hauptweges in zweiter Reihe. Der Grabstein ist rechteckig und grau mit ineinander verschlungenen Efeuranken, die sich an den Seiten herunterhangeln. Auf der Vorderseite stehen die Namen des Ehepaar Haag und ihre Lebensdaten. Das Grab selbst ist üppig mit Efeu und anderen Pflanzen in saftigem Grün und Rot gepflanzt. Gepflegt wird das Grab von der Stadt Stuttgart. Es gilt seit Ablauf der offiziellen Ruhezeit 2016 als sogenannte erhaltenswerte Grabstätte aus personengeschichtlichen Gründen. Damit zählt es zu mehr als 800 weiteren Ehrengräbern, die die Stadt Stuttgart verwaltet. 2046 wird darüber entschieden, ob das Grab des Ehepaar Haag weiterhin in städtischer Hand bleibt. Links neben dem Grab befindet sich eine hochgewachsene Hecke. Auf der dahinterliegenden Seite steht ein Denkmal mit hunderten Namen von Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind oder vermisst wurden. Und so bleibt Anna Haags wohl größtes Erbe, das Kriegsdienstverweigerungsgesetz, auch heute noch ganz nah mit ihr verbunden.
Nach dem Bau des Anna-Haag-Hauses reiste sie mehrmals in die USA und hielt an den Unis Vorträge über das Nachkriegsdeutschland. Dass sie dafür, mit über 60 Jahren, eine komplett neue Sprache lernen musste, hielt sie nicht auf. Englisch zu lernen lohnte sich aber gleich doppelt. Anna Haag besuchte regelmäßig ihre Kinder, die auf der ganzen Welt verstreut in Neuseeland, Amerika und Kanada lebten. In Stuttgart setzte sie sich weiterhin für soziale Belange ein und beteiligte sich unter anderem an der Gründung der psychotherapeutischen Klinik Stuttgart-Sonnenberg. Ob sie zu diesem Zeitpunkt noch Mitglied in der SPD war, ist nicht bekannt. Die politischen Ereignisse der Gegenwart verfolgte sie noch immer. Aber eben nicht mehr als die Frauenrechtlerin oder Politikerin Anna Haag, sondern als Privatperson. Auf das Bundesverdienstkreuz, das sie nach dem Bau des Anna-Haag-Hauses erhielt, folgten in den letzten 8 Jahren ihres Lebens weitere Auszeichnungen. Die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg, die Bürgermedaille der Landeshauptstadt Stuttgart und die Medaille für Verdienste um die Heimat. Und auch wenn sie die Öffentlichkeit immer mied, waren es doch Auszeichnungen, die zeigten, dass es sich lohnte, für die eigenen Überzeugungen und Leidenschaften einzustehen. Vor allem das Schreiben blieb bis zum Schluss Anna Haags Leidenschaft. 4 Jahre vor ihrem Tod widmete sie ihren Kindern stilecht ein Gedicht, in dem sie sich von ihrem langen, aufregenden Leben verabschiedete.
Abschied. Ich bin hinweggegangen. Was wollt ihr darum bangen? Und trauern, weinen, klagen? Mein Weg ist aus. Ihr müsst auf ihm schreiten. Das gute Leben und auch für es streiten. Viel wartend hoffen auf das Wunderbare. Ihr wisst es, lebte Tag für Tag in mir und gab mir Schwung und Jugendfrische. In einem Alter, da es sonst nicht mehr üblich, vom Leben Wunderbares zu erhoffen. Doch auch an Sorgen wurde mir ein reichlich Anteil zugemessen. Sie machten, dass die Bäume nicht mehr in den Himmel wuchsen. Auch hatte ich Freunde, verlor auch Freunde. Durchs Leben mehr als durch den Tod. Und war oft traurig, zum Verzweifeln. Doch, Leben. All das zusammen nennt man Leben, für das die Menschen, ach so gerne, alles geben. Wohlan. Ich habe es gründlich ausgeschöpft.
Das war das Hörfunkfeature Anna Haag, ein ganzes Leben für Frieden, Freiheit und Frauen von Rebecca Marquardt. Es sprachen Justin Ieberler, Sabine Weithöner und Rebecca Marquardt. Ton und Technik Klaus Klein. Die Regie ist von mir. Eine Produktion des Tübinger Campusfunks Mikroeuropa 2024. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Am Mikrofon war Ulrich Hägele. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald.